17. November 2014. Was der BND wirklich will. Geheimdienstler lieben kryptische Projektnamen. Oft sollen sie etwas vortäuschen, den Beobachter in die Irre führen, vom wahren Sachverhalt ablenken. In der jüngst in Auszügen publizierten geheimen Wunschliste des BND fällt ein solcher Verschleierungsbegriff auf, weil er so harmlos daherkommt. SIGINT, Support for Cyber Defense, kurz SSCD. SIGINT, das Kürzel für Signals Intelligence, das das Abhören und Auswerten von Kommunikation meint, ist seit den Snowden-Enthüllungen fast in den allgemeinen Wortschatz eingegangen. Auch unter Cyber Defense kann man sich vage etwas vorstellen, die Abwehr von digitalen Angriffen aller Art. Nur, was sollen die beiden Bereiche miteinander zu tun haben? Die Lösung des sprachlichen Mysteriums: Seit einiger Zeit versuchen die Abhörgeheimdienste, ihre Online-Spionagewerkzeuge als perfekte Abwehr gegen praktisch alle Unbill zu verkaufen, die das Netz so heimsucht. In die reale Welt übersetzt wäre der Vorschlag, rund um die Uhr an jeder Straßenecke, bei ausnahmslos jedem Passanten, Fahrzeug- und Taschenkontrollen sowie Leibesvisitationen durchzuführen, in vielen Städten rings um den Globus, an allen Flughäfen, Grenzen und Häfen. Denn der beste Weg, bisher unbekannten Bedrohungen aus dem Netz Herr zu werden, so die SSCD-Behauptung, sei es, den gesamten Netzverkehr in Echtheit zu durchmustern und darin nach Auffälligkeiten zu suchen, die nach einem Angriff aussehen könnten. Technisch ist die Wirksamkeit des Konzepts stark umstritten. Es gibt natürlich Problemlagen bei digitalen Angriffen, in denen es nützlich sein kann, im einzelnen begründeten Fall Struktur und Ursprung von bösartigen Datenströmen durch das Netz nachzuvollziehen. So wie man in einer verstopften oder überlasteten Kanalisation durch gezielte, aufeinanderfolgende Proben an verschiedenen Zugängen den Ursprung des Problems eingrenzt. Wenig überraschend sind die Probleme, die der BND als Begründung für sein SSCD-Programm vorgibt, alles andere als neu. Es gibt selbstverständlich alltägliche kommerzielle Lösungen dafür bei Internetprovidern und anderen zivilen Firmen und Behörden. Entsprechend existiert weder eine technische Notwendigkeit, Cyberabwehr durch Permanentüberwachung zu betreiben, noch dafür, sie bei einem clandestinen, de facto nicht kontrollierbaren Geheimdienst anzusiedeln. Gerade die Tatsache, dass sich der ohnehin in heftiger Kritik stehende BND wie nebenbei ein neues Aufgabenfeld zuschanzen will, um durchgehende Überwachung zu rechtfertigen, sollte aufhorchen lassen. Immerhin ist der BND einer der zentralen und anhaltenden Untersuchungsgegenstände des NSA-Ausschusses im Bundestag. Schon nach Ende des Kalten Krieges suchte sich der Auslandsgeheimdienst neue Aufgabenfelder und fühlte sich plötzlich zuständig für Drogenhandel und Geldwäsche. Doch nach der Skandalserie des BND sollte die neue digitale Selbstermächtigung der Geheimen nicht einfach hingenommen werden. Der deutsche Steuerzahler spendiert dem BND das ursprünglich etwa 730 Millionen Euro teure Hauptquartier im Herzen von Berlin, das Jahr um Jahr teurer wurde und nun längst über die Milliardengrenze aus dem Ruder lief. Die Symbolik des festungsartigen Fremdkörpers in der von der Mauer und Stasi befreiten Stadt, wie auch die erheblichen Mittel, die in die technische Hochrüstung der Abhörzentrale fließen sollen, zeugen mitnichten von der versprochenen neuen Transparenz des Geheimdienstes. Und wenn man schon eine neue Abhörburg mitten in die Hauptstadt pflanzt, in unmittelbarer Nähe zur Berliner Politik, dann liegt der Gedanke nicht fern, sich auch gleich neue Tätigkeitsfelder zu suchen. Durch das dauernde Cyber-Cyber-Geschrei um die Bedrohung aus dem virtuellen Raum wird leicht vergessen, dass die derzeitige systemische Krise in der IT-Sicherheit vor allem durch bestimmte Akteure strukturell mitverursacht wurde. Die Geheimdienste und ihre kommerziellen Partner, die den Schwarzmarkt für Sicherheitslücken befeuern und systematisch Schwachstellen ankaufen, um sie auszunutzen, nicht um sie im Interesse der Allgemeinheit zu schließen. Auch der BND will mit mehr Geld als bisher mitspielen und fordert ein extra Budget für die Hehlerei mit Informationen und Software, die das clandestine Eindringen in fremde Computer, Telefone und Router ermöglichen. So liegt die Vermutung nahe, dass die SSCD-Investitionen auch dazu dienen sollen, durch Beobachtung der Angriffe, die andere Akteure im Netz ausführen, Wissen über deren digitale Einbruchsmethoden und Werkzeuge zu erlangen und diese dann heimlich nachzuahmen und selbst einzusetzen. Da passt die alte Metapher vom Bock, der zum Gärtner gemacht wird. Der inhärente Interessenkonflikt zwischen einem Schnüffeldienst, der den verdeckten Computereinbruch als selbstverständliches Mittel seiner Arbeit betrachtet und dazu auf möglichst lange unentdeckte Schwachstellen angewiesen ist, und dem konkreten Interesse der Öffentlichkeit, der Behörden und der Wirtschaft an sicheren, funktionsfähigen IT-Systemen ist evident. Die Frage, ob das die richtige Strategie ist, muss erörtert werden und auf die Tagesordnung der Politik. Soll ein Dienst, der nach dem, was bisher im NSA-Ausschuss bekannt geworden ist, kaum mehr als eine deutsche Filiale der NSA sein, sein offenkundiges, verqueres Spiel weitertreiben dürfen und damit den berechtigten Interessen aller, die mit den Netzen arbeiten und leben, zuwiderhandeln? Die unbestrittene, enge und de facto unkontrollierte Zusammenarbeit der deutschen und ausländischen Dienste wirft weitgehende Fragen auf, die für die geheime Wunschliste nochmals zu stellen sind. Erst im Mai hatte sich der BND dafür zu rechtfertigen, dass er Flüchtlinge und Asylbewerber abschöpfte und dabei offenbar in Kauf nahm, dass die Informationen der Betroffenen an Partnerdienste abflossen, die damit die Mordlisten der US-amerikanischen Drohnenflotten bestückten. Erst ein Journalistenteam aus NDR und Süddeutscher Zeitung deckte diese jahrelangen Befragungen auf. Die Bundesregierung erklärte, es sei nicht auszuschließen, dass solche Informationen auch im Rahmen ausländischer militärischer Lagebilder genutzt würden. Zudem überließ der BND die Flüchtlinge auch ohne deutsche Begleiter den Partnern zur Befragung. Die Rechtmäßigkeit dieser Praktiken wurde allseits in Frage gestellt, jedoch nie geklärt. Wer soll denn prüfen, was die Geheimdienste mit den Schadprogrammen in der Praxis anstellen? Es ist so unglaubwürdig wie illusorisch, der unwirksamen Kontrolle ein weiteres Kapitel hinzuzufügen. Die Zahnlosigkeit und Überforderung der parlamentarischen Geheimdienstkontrolle ist heute bereits offensichtlich. Wer soll zukünftig garantieren, dass die Daten aus den neuen Wunschprogrammen des BND inklusive Dutzender Millionen für extensive Programme zur biometrischen Körpervermessung und Erkennung nicht dazu benutzt werden, Ziele für die völkerrechtswidrigen Drohnenmorde der USA zu liefern? Dass eine strategische Fernmeldeüberwachung überhaupt im Rahmen des Grundgesetzes stattfinden kann, begründete das Bundesverfassungsgericht einst damit, dass die belauschten Menschen nicht namentlich registriert würden, nicht permanent festgehalten würde, wer da eigentlich mit wem kommuniziert. Das Urteil wurde 1984 für das Analogzeitalter geschrieben, als es noch um Kupfertelefonleitungen, Bewegungen und leistungsarme Rechner ging und das gelegentliche Lesen der Briefe, das Abhören und Mitschneiden von Ferngesprächen. Damals wurden Telefonate und Faxe in einer Menge stichprobenartig überwacht, die heute lächerlich erscheint. Diese Ära der relativ begrenzten technischen Abhörmöglichkeiten ist längst vorüber. Die Zuordnung der Kommunikation zu den beteiligten Personen, die möglichst umfangreiche Erfassung der Metadaten, wer kommuniziert wann, von wo aus, wie lange, über welche Geräte mit wem, ist gerade der Kern der heutigen Überwachungsorgien. Das unangebrachte Begehr des BND, mit den großen Jungs von NSA und GCHQ auf Augenhöhe mitspielen zu können, spricht aus jedem einzelnen Punkt der nun bekannt gewordenen Wunschliste für die digitale Aufrüstung. Ein weiter so, nur mit noch mehr digitalen Waffen, kann jedoch nicht die Lehre aus den Snowden-Enthüllungen und dem Untersuchungsausschuss sein. Es gilt vielmehr, grundlegende Fragen über die Rolle und Notwendigkeit clandestiner Dienste in einer demokratischen Gesellschaft zu stellen. Dazu gehört nicht nur die Diskussion über die Wirksamkeit der jetzt enthüllten Überwachungswunschträume, sondern gerade nach den Feierlichkeiten anlässlich des Mauerfalls auch die grundsätzliche Frage nach der Existenzberechtigung, grundgesetzlichen Legitimation und Kontrollierbarkeit eines hochgerüsteten Geheimdienstapparates.
Rechtsfreie Zone. Die Regeln für den NSA-Ausschuss werden in Washington gemacht. 20. Oktober 2014. Nach den vielen turbulenten Monaten, in denen die Neuigkeiten über die Machenschaften der Geheimdienstkreise erst durch die NSU-Mordserie, dann durch die Skandale der NSA und ihrer Komplizen jede Woche aufs neue Schlagzeilen produzierten, hätte man glauben können, nun habe man wirklich alles über den Dunstkreis der Geheimen gehört und gelesen. Immerhin arbeitet nach den NSU-Ausschüssen mit ihren geharnischten Abschlussberichten nun ein weiterer parlamentarischer Untersuchungsausschuss, um den Abgeordneten Informationen und Schlussfolgerungen an die Hand zu geben, wie mit den Praktiken von NSA, GCHQ und BND umgegangen werden soll. Dementis über die Veröffentlichungen aus den Snowden-Papieren gibt es kaum. Sowohl die Massenüberwachung als auch das offensive Angreifen von Netzwerken und Computern wird eingeräumt. Doch die Frage, wer was wann wusste, ist unbeantwortet. Viele rechtliche und technische Details sind noch aufzuklären. Auch die Rolle des BND im Datenkartell der Spione gilt es zu durchleuchten. Das hat sich der NSA-Ausschuss mutig vorgenommen. Doch war den Parlamentariern klar, in welches Wespennest sie stechen? Seit der vergangenen Woche haben sie es schriftlich. Denn die Bundesregierung machte den Mitgliedern mit dem Holzhammer klar, dass ihr an einer Aufklärung der skandalösen Machenschaften nicht gelegen ist und sie auch vor einer Einschüchterung der Abgeordneten mit Hilfe des Strafrechts nicht zurückschreckt. Sollten weiter Unterlagen in der Presse landen, drohte der Chef des Bundeskanzleramts, Peter Altmaier, im Wiederholungsfalle mit einer Strafanzeige. Unterdessen werden Dutzende Dokumente mit Informationen darüber, wie der BND mit der NSA kooperiert, von der Bundesregierung zurückgehalten. Dass die Regierung Informationen vorenthält, übergebene Unterlagen bis zur Unlesbarkeit schwärzt, und plötzlich ein Zeuge im Besitz von Akten ist, die der Ausschuss seit Monaten zu sehen verlangt, ist eine Dreistigkeit gegenüber dem Parlament, die ihresgleichen sucht. Die Aufgabe der Abgeordneten, die Regierung zu kontrollieren und vor allem der grundgesetzlich garantierte Informationsanspruch, den der Ausschuss hat, werden auf eine Weise konterkariert, die jenseits der offenbar sakrosankten Geheimdienstschattenwelten schlicht indiskutabel wäre. Wer nicht Ross und Reiter vertauschen will, der sollte sich klar machen, dass jede Zurückhaltung von Informationen durch die Bundesregierung zu rechtfertigen ist und Akteneinsicht nur in sehr engen Grenzen verweigert werden kann. Denn dass eine Regierung sich schützend vor ihren Geheimdienst stellt, ist auch hierzulande kein einmaliger Ausrutscher. Daher hat das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2009 die Rechte des Parlaments in seinem Urteil zum damaligen BND-Untersuchungsausschuss eindeutig klargestellt. Es keimt der Verdacht, dass die Gründe der Regierung für ihr Gebaren, die Untersuchung der massenhaften Datenabfragen und Analysen zu sabotieren, nicht in Berlin, sondern eher in Washington zu suchen sind. ABC News meldete am Freitag aus den üblichen Geheimdienstkreisen, dass ein ranghoher Beamter unter der Bedingung der Anonymität gesagt habe, die amerikanische Seite sehe sich in der Position, die Unterlagen, die an den NSA-Untersuchungsausschuss gingen, vorab zu sichten und zu kommentieren. Damit wird ein weiteres Mal klar, wo das Kernproblem bei der Aufklärung der deutschen Elemente des NSA-Skandals liegt. Die Beziehungen des BND zu den Five Eyes-Geheimdiensten soll weiterhin als rechtsfreier, parlamentarisch nicht kontrollierbarer Raum erhalten bleiben, dessen Regeln in Washington gemacht werden. Das dürfte schon dem Journalisten Glenn Greenwald klar gewesen sein, als er dem NSA-Ausschuss im Sommer mit dem Hinweis absagte, er wolle nicht Teil eines bloßen Rituals sein, das nur den Anschein einer Untersuchung erwecke. Während sich der Ausschuss noch mit der Bundesregierung auseinandersetzt, werden anderswo bereits Schlüsse aus der monatelangen Affäre gezogen. Denn neben den nationalen Diskussionen haben sich auch die UN des Themas angenommen. Der an die UN-Vollversammlung gerichtete Bericht zum Stand der Menschenrechte und grundlegenden Freiheitsrechte im Zeitalter der digitalen Geheimdienstspionage findet klare Worte, in welchem Maße die derzeitige Praxis gegen das Völkerrecht verstößt. Denn neben der Europäischen Menschenrechtskonvention, die den EU-Bürgern das Recht auf Privatsphäre und vertrauliche Kommunikation gewährt, wurde 1966 der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte beschlossen. Die als UN-Zivilpakt bekannte Völkerrechtsvereinbarung haben auch alle Five Eyes-Staaten unterzeichnet und der UN-Bericht scheut sich nicht, den Verstoß gegen Artikel 17 klar zu benennen. Der garantiert den Bürgern das Recht, Informationen und Ideen auszutauschen, ohne belauscht zu werden. In seinem Kerngehalt sei dieses Recht durch die dauerhafte und anlasslose Überwachung unterminiert. Die harte Wahrheit sei, dass die Nutzung der Technologie zur Massenüberwachung effektiv das Recht auf vertrauliche Kommunikation im Internet überhaupt abschaffe. Natürlich ist dieses, wie jedes Recht, nicht ausnahmslos. Jedoch kommt der UN-Bericht zu dem Schluss, dass für eine derart massenhafte Überwachung, wie sie heute praktiziert wird, weder die Verhältnismäßigkeit noch die Notwendigkeit belegt worden ist. Insbesondere nicht im Bereich der Terrorabwehr. Doch dabei belässt es der UN-Berichterstatter nicht, denn er legt den Finger in die Wunde, die der deutsche NSA-Untersuchungsausschuss bisher nicht mal streifte. Gefordert wird die rechtliche Gleichstellung von In- und Ausländern in Fragen der geheimdienstlichen Abschnorchelei. Hier läge die Chance, auf internationaler Ebene dem Spionagetreiben beizukommen, indem die Praxis beendet würde, dass nur jeweils Inländern ein gewisser Schutz vor der geheimdienstlichen Ausforschung zusteht, Ausländern aber kaum. Dass die Bundesregierung im Sommer letzten Jahres noch die Chuzpe hatte, eine Neufassung des UN-Zivilpaktes für eine Wahrung der digitalen Privatsphäre zu fordern, ist wohl nur darauf zurückzuführen, dass die eigenen Dienste noch nicht im Blickpunkt der Öffentlichkeit lagen. Denn deren Überwachungsorgien waren da noch geheim.
November 2014. Die Datenschutzbeauftragte ist ein Desaster. Vor einer Woche wurde im Plenarsaal des Rheinland-Pfälzischen Landtages ein Jubiläum gefeiert. 40 Jahre zuvor war das Landesdatenschutzgesetz als eines der ersten der Welt verabschiedet worden. Viele damals Beteiligte waren als Gäste gekommen, doch thematisch blickte man weniger zurück als nach vorn. Über die Zukunft in Fragen der Privatsphäre und Vertraulichkeit der digitalen Kommunikation wurde diskutiert. Seit mit den Enthüllungen von Edward Snowden eine neue Überwachungsdebatte in Deutschland aufgekommen ist, wird auf hunderten kleinen und großen Veranstaltungen über Wege aus der Datenschutzkrise gesprochen und gestritten. Dass aber eine wichtige Stimme dabei stumm bleibt, führt trotz offenbar breitem Erklärungs- und Diskussionsbedarf dazu, dass im Berliner Machtzentrum kaum etwas durchkommt. Man verspürt weder im Innenministerium noch im Kanzleramt offenbar einen Bedarf mehr, die weiterhin regelmäßig veröffentlichten Erkenntnisse aus den Snowden-Papieren und aus dem NSA-Untersuchungsausschuss noch zu kommentieren. Auch die aktuell an die Öffentlichkeit geratene Wunschliste des BND, der sich eigenmächtig technisch hochzurüsten gedenkt, quittiert die Bundesregierung mit weitgehendem Schweigen. Die fehlende Stimme der Mahnerin, die sich qua Amt für den Datenschutz einzusetzen hat, gehört einer Frau, die weithin unbekannt ist. Unionschristin Andrea Voss-Hoff, als Bundesbeauftragte für den Datenschutz zugleich Behördenchefin der Kontrollinstanz. Kein flammendes Plädoyer für den Datenschutz kam ihr seit ihrem Amtsantritt über die Lippen, kein ernstzunehmender Beitrag oder auch nur Denkanstoß im an technischen, juristischen und gesellschaftspolitischen Fragen überquillenden Zeitalter der technisierten Überwachung. Die Bilanz ihres ersten Amtsjahres ist desaströs. Sie blieb in allen Diskussionen zurückhaltend und konnte in bald einem Jahr im Amt keinerlei Akzente setzen, was schon fast als Leistung anzusehen ist, wo doch jede Woche eine neue heikle Datenproblemlage die Gemüter bewegt. Als es jüngst um die Mautidee von Verkehrsminister Alexander Dobrindt ging, der zur Erhebung mal eben sämtliche Fahrzeugbewegungen überwachen lassen will, erklärte Vossoff in ein paar dürren Sätzen, sie werde mindestens die hohen datenschutzrechtlichen Standards der Lkw-Maut einfordern. Nicht mal eine Pressemitteilung war es ihr wert. Auch zur Diskussion um die Sammlung der Fluggastdaten, das lange diskutierte No-Spy-Abkommen oder die Massenüberwachung des BND am Frankfurter Internetknoten DKIX hatte Vossoff nichts beizutragen. Das Demografische Institut Allensbach hatte zwar im Herbst ermittelt, dass 2/3 der Deutschen die NSA-Affäre als großen Skandal ansehen, kein Grund jedoch für die oberste Datenschützerin Vossoff, sich zu einer öffentlichen Aussage hinreißen zu lassen. Hatte sie noch bei ihrem Amtsantritt angekündigt, dass ihre Behörde die Verhandlungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung intensiv begleiten werde, blieb auch hier ein öffentlich sichtbarer Beitrag aus. Obwohl mit der Grundverordnung die datenschutzrechtlichen Weichen für das nächste Jahrzehnt gestellt und die neuen europäischen Regeln auch in Deutschland unmittelbar gelten werden, sah sich Vossoff nicht in der Lage, die Menschen dafür zu interessieren oder auch nur aktuelle Informationen zur Verfügung zu stellen. Immerhin hat die Webseite der Behörde im November ein neues Aussehen bekommen. Diesen Monat findet sich ein einziger Termin und in der Sektion Reden und Interviews ein Vortrag von Vossoff vom Februar diesen Jahres. Ansonsten findet man allerdings vieles nur noch mit Mühe, da ein großer Teil der externen Verlinkungen durch die Überarbeitung des Internetauftrittes nicht mehr funktioniert. Beim Thema Sicherheit, Polizei und Nachrichtendienste werden dem interessierten Bürger allen Ernstes auf der nagelneuen Webseite Meldungen aus dem Jahr 2011 serviert. Das Thema NSA, GCHQ und Konsorten bleibt gleich gänzlich ohne Kommentar. Ein paar Pressemitteilungen übers Jahr verteilt, in der die Bundesbeauftragte sich freut und einiges begrüßt, runden das Bild einer Amtsträgerin ab, deren Stimme in der öffentlichen Diskussion nicht zufällig unter der Wahrnehmungsgrenze blieb. Die ehemalige Bundestagsabgeordnete Vossoff hatte nach der Wahl 2013 ihr Mandat verloren und wurde dann für das Amt vorgeschlagen. Sie war im Dezember letzten Jahres auf Vorschlag der Union vom Bundestag gewählt worden. Vorschuss wurde der Juristin kaum gewährt, weil sie doch zuvor niemals als Streiterin für Datenschutzanliegen oder durch Kompetenz in diesem Bereich hervorgetreten. Schnell stand der Vorwurf im Raum, man habe einer braven Parteisoldatin einen Posten zugeschachert, der von ihrem Vorgänger Peter Schaar zu einer wichtigen Instanz im öffentlichen Diskurs ausgebaut worden, dadurch aber ein Dorn im Auge der Regierenden war. Gerade weil Fragen des Datenschutzes heute nicht nur jeden Einzelnen betreffen, sondern auch eng verwoben sind mit macht- und wirtschaftspolitischen Angelegenheiten, bräuchte man diese engagierte Stimme dringend. Doch zur Jubiläumsfeier im Plenarsaal des Rheinland-Pfälzischen Landtages war sie zwar zugegen, aber ohne Beitrag. Die Moderation der Diskussion übernahm engagiert und gut informiert Peter Schaar. Dass er überhaupt eine Nachfolgerin im Amt hat, haben viele noch gar nicht bemerkt. Ein Amt, das oberste Aufsichtsbehörde, vor allem aber Anlaufstelle der Öffentlichkeit für kompetente Bewertung von Sachverhalten in Fragen der kommerziellen und staatlichen Überwachung ist, wird geprägt von den öffentlichen Äußerungen der Inhaberin. Schweigt sie, beschädigt sie das Anliegen, für das sie gewählt worden ist, und degradiert das Amt langfristig zu einem bloßen Versorgungsposten. Als Ende letzten Jahres die Meldung die Runde machte, dass Andrea Vossoff das Amt angetragen worden war, meldet sich der Datenschutzexperte und grüne Europaparlamentarier Jan-Philipp Albrecht per Twitter zu Wort und sprach aus, was viele dachten. Wenn Vossoff Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit wird, kommt das einer Abschaffung gleich. Er hat leider recht behalten.